Das Evangelium zu verstehen beginnt damit, dass wir begreifen, hey, was fordert Gott eigentlich wirklich von uns?
Herzlich willkommen bei Erbaut.
Ja, herzlich willkommen. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema beschäftigen, warum so viele Christen, junge Christen, so ein großes Verlangen nach spektakulären, nach außergewöhnlichen Bekehrungserlebnissen haben. Warum so viele Leute das Gefühl haben, dass das Erlebnis ihrer Bekehrung einfach nicht gut genug oder nicht besonders genug wäre. Marius, wie sind wir denn auf dieses Thema gekommen?
Interessantes Thema auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein Thema, was uns allen ja irgendwie begegnet. Und Thomas, wir haben ja vor ein paar Folgen dein eigenes Bekehrungserlebnis irgendwie an dem Anteil haben dürfen. Mhm. Du hast uns davon erzählt, wie Gott dich herausgerissen hat aus deinem früheren Leben. Und wie du Gottes Gnade erleben durftest. Und ich glaube, das zeigt so schön, in welcher Spannung wir als junge Christen oft stehen. Mhm. Viele von uns sind in christlichen Elternhäusern aufgewachsen, in Gemeinden und hören dann solche Geschichten wie deine und denken sich so, boah, der ist wirklich Feuer und Flamme, aber ich habe irgendwie dieses Erlebnis nicht gehabt.
Mir fehlt was.
Bin ich wirklich Christ? Mhm. Und das begegnet uns immer wieder. Ich denke, jeder kennt Personen, Christen, liebe Mitgeschwister, die so denken, die sich diese Frage stellen, hey, bin ich wirklich Christ, wenn ich so ein Erlebnis nicht hatte?
Mhm. Ich finde es interessant. Ich habe mal tatsächlich über diese Frage eine Umfrage gemacht. War deine Bekehrung außergewöhnlich für dich? Mhm. Und 47% haben Nein angekreuzt von 400 Leuten. Krass. Also knapp die Hälfte.
Das ist eigentlich so schade, dass so viele, eigentlich die Hälfte der Leute, meinen, dieses größte Wunder, was in ihrem Leben passiert ist, was in ihrem Leben passieren wird, als unspektakulär, als nicht so erwähnenswert bezeichnen würden.
Und das spiegelt sich ja auch in den Zeugnissen wieder. Wenn Leute irgendwie erzählen, so, also manchmal kenne ich das, ich kannte das von Straßeneinsätzen, da wurde irgendjemand gefragt, ja, willst du nicht auch dein Zeugnis erzählen? So, nee, lass mal lieber den. Mhm. Oder Leute fangen schon an, bei ihrem Zeugnis zu sagen, ja, jetzt kommt vielleicht was jetzt nicht so krass klingt, wie was wir davor gehört haben.
Ey, das habe ich hier auch so häufig erlebt. Ne? Man erzählt so sein eigenes Zeugnis, man tauscht sich aus und dann kommt der andere einfach so,
ich kann so nicht so verschüchtert.
Ja, hey, also was ich jetzt hier erzähle, das ist jetzt nicht so spannend. Und das finde ich so schade, weil Gott schreibt so einzigartige Geschichten mit jedem Einzelnen. Und da stellt sich halt die Frage, hey, warum? Warum ist dieser Gedanke da. Warum meine ich, dass mein Zeugnis nicht so spektakulär wäre, wie es sein sollte?
Ja, das ist eine gute Frage, mal drüber nachzudenken. Woher kommt das Denken eigentlich? Mhm. Und ich meine, Simon, du hast es vorher gesagt, was hat dich damals so verunsichert, als du selber immer wieder so gedacht hast?
Mhm. Gute Frage. Damals war es so, bei mir in der Gemeinde ist immer so, dass man vor der Taufe Zeugnisse einfach erzählt.
Mhm, ja.
Und ich hatte immer wieder einfach so Zeugnisse gehört, wo Jugendliche erzählen, ja, man war in der Kirche aufgewachsen und dann ist man irgendwie richtig ausgerastet irgendwann mal alles ausprobiert.
Davon kann Thomas ein Lied singen.
Genau, sowas wie Thomas, halt so klassisch. Ne? Und man saß da, plus da kommen solche Verse wie, wem viel vergeben ist, der liebt doch viel. Hm. Was Jesus zu, wem sagt er das, zu dem Pharisäer? Simon heißt, glaube ich, sogar der Pariser zu dem,
das sagen. Was für ein Zufall.
Das muss Fügung sein.
Und ich fand das extrem prägend für einen selbst, weil du hörst diese Sachen oder du hörst so Zeugnisse, wo Leute ihr Leben verherrlichen irgendwie. So, ja, und dann haben wir das gemacht und ja, früher habe ich mich noch das getraut und so weiter, wo man sich so seiner Sünde anpreist einfach, ne?
Wie krass habe ich mich verändert? Genau. Wow, schau mich an.
Genau. Ja, und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen, weil es ist ja auch wirklich so gewesen bei vielen. Thomas hat, wir haben schon drüber geredet, bei Thomas hat sich wirklich so viel getan. Ja. Und es ist unglaublich schön, das zu sehen auch und diese Zeugnisse zu haben. Aber wieso denken wir anderen, die wir es nicht so offensichtlich vor unseren Augen haben, wieso denken wir, dass es nichts Besonderes ist? Mhm. Und ich glaube, zu dem Kern wollen wir so ein bisschen vordringen und uns fragen, hey, was hängt damit zusammen?
Ich würde sagen, auf der einen Seite, jetzt immer, wenn wir so diesen Vers nehmen, diese Perspektive, dann denkst du ja, wenn du ein bisschen christlich und sozialisiert aufgewachsen bist, mir wurde doch nicht viel vergeben. Ich habe doch nicht viel Dreck am Stecken.
Ich habe es doch gar nicht so hart vergeigt. Ne?
Ja, genau. Ich hab's, ja, schon, natürlich, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, theoretisch, und dass die Bibel, dass ich Jesus brauche und so weiter, theoretisch, aber so richtig im Herzen denke ich, ja.
Ich bin ja doch noch besser als die, die genau. komplett in der Welt waren.
Ja.
So,
ja.
bei mir sah das ja nicht so übel
ja.
aus.
Ja. Und plus, wir leben halt die ganze Zeit in dieser Illusion, wenn dann, ne? Dann denken wir uns plötzlich so, dann hören wir irgendwelche Zeugnisse und denken so, ja, ich habe ja auch gar keine Möglichkeit, kein Wunder, dass so viele Sachen bei mir im Glauben gar nicht passen.
Mhm.
Kein Wunder, dass ich gar nicht so ergriffen bin, wenn ich die Bibel lese, weil ich nicht so eine Begegnung hatte wie der mit Gott.
Es wird zu so einer billigen Ausrede dafür, ja. dass man sich der Gnade nicht so bewusst ist.
Ja.
Hm.
Ja, und ich glaube, dadurch bringen wir tatsächlich, machen wir die Gnade billig durch so ein Denken.
Hm.
Ne?
Wir machen sie für uns selber günstig.
Ja.
Nicht für die anderen,
ja.
aber zumindest mal für uns selber.
Also es heißt einfach, wenn ich das richtig verstanden habe, Simon, würdest du sagen, eigentlich haben wir ein viel zu einseitiges, verkürztes Bild auf uns selbst.
Hm.
Wir begreifen gar nicht richtig, wie tief wir in der Sünde drin waren.
Mhm.
Auch als diejenigen, die wir in Gemeinden groß geworden sind, haben wir viel Sünde in unserem Leben gehabt und haben diese Vergebung notwendig. Und auch uns gilt die Gnade. Und auch in unserem Leben zeigt sich Gottes Gnade als groß und mächtig. In Epheser 2 steht es ja so schön drin. Paulus schreibt im Epheserbrief an diese Gemeinden in der Gegend von Ephesus. Und er schreibt über all diese Christen, hey, ihr wart alle tot in euren Sünden. Ihr alle wart tot in euren Sünden.
Ja.
Und er macht keine Ausnahme.
Sogar die, die davor als fromme Juden gelebt haben, die alles richtig gemacht haben.
Und ich glaube, das zeigt so schön, hey, wir müssen eine andere Perspektive auf uns selbst bekommen und uns von Paulus korrigieren lassen, dass wir nicht denken, dass wir nicht beginnen zu denken, hey, wir sind eigentlich, Gott musste uns nicht wirklich retten. Irgendwie hat unsere Bekehrung nichts Besonderes, weil woraus hat Gott mich wirklich retten müssen?
Ja.
Und ich glaube, wir nehmen unsere eigene Bekehrung oft so unspektakulär wahr, weil wir keinen Blick dafür haben, aus was für einer tiefen Gottverlassenheit er uns gerettet hat.
Ja, also allgemein, wenn du einfach mal nur, wir reden oft bei Sünde über so diese ganzen offensichtlichen, sichtbaren Sachen, aber wenn du mal diese ganzen Kataloge der Bibel dir anschaust, wie Sachen wie Eltern ungehorsam sein, wie Lüge und auf Lüge sein Leben bauen.
Ein
wie,
Feigling zu sein.
Genau, ein Feigling zu sein. Ne? Zweifeln,
ja.
Angst zu haben, heucheln.
Ja.
Ey, und das alles, also es ist interessant, hat mein Leben einfach ausgemacht, ne? Diese ganzen Sachen. Oder auch süchtig, weißt du? Wir reden ja schnell von Süchtigen und dann meinen wir irgendwelche Leute in der Spielothek oder am Alkohol oder so, ne? Aber wie schnell sind wir süchtig einfach, ne?
Ja. Wie schnell machen wir uns abhängig an jeder Ecke? Also ich denke, wir können letztendlich sagen, hey, wir sind blind für uns selber.
Ja.
Wir sind blind dafür, wie verkorkst, wie verdreht wir wirklich unterwegs waren.
Mhm.
Aber ich glaube, es spielt noch, was noch mehr mit reinspielt, ist eine Blindheit für Gottes Perfektion, für seine Heiligkeit, für seinen unglaublich hohen Maßstab,
ja.
den er ansetzt.
Ja, und das ist, glaube ich, so das zweite Teil in dem Puzzle, dass wir nicht nur uns selber nicht wirklich verstehen und begreifen, woher wir kommen und wie sündig wir sind, sondern dass wir nicht verstehen, wie heilig Gott ist. So wie du es gerade gesagt hast, ist dieses Gegenstück, das kommt Hand in Hand. Die Erkenntnis unserer selbst und die Erkenntnis Gottes hängen so eng zusammen. Und eben wie du es gerade gesagt hast, woran erkennen wir die Heiligkeit Gottes? Wir erkennen sie in seinem Gesetz, das perfekt ist und ihm widerspiegelt eigentlich. Er offenbart sich darin und sagt, hey, so bin ich. Meine Heiligkeit, so wie ich perfekt bin, das erfordert diese Reinheit und auch diesen Maßstab. Und dafür haben wir vergessen es oftmals, wenn wir aufgewachsen sind mit all diesen Regeln, die wir halten können, auch im Gemeindekontext, so dieses nett zueinander sein und hauptsächlich nicht zu offensichtlich lügen oder ja, einfach den anderen nicht schlagen, das ist schon sehr gut. Dann denken wir so, ja, okay, damit ist es getan. Also wir sind schon ein ganzes Stück besser als die anderen. Und ich glaube, das Evangelium zu verstehen beginnt damit, dass wir begreifen, hey, was fordert Gott eigentlich wirklich von uns?
Ja.
Und es ist so viel mehr als das.
Je mehr wir das erkennen, desto mehr erkennen wir uns selbst. Desto mehr erkennen wir, wie schmutzig, wie verkorkst wir eigentlich wirklich waren.
Ja, ja, ich genau glaub,
das Ganze kommt daraus, dass wir einfach diesem lebendigen, diesem heiligen Gott zu wenig begegnen. Mhm. Wie du sagst, in seinem Gesetz, in seinem Wort, im Gebet zu wenig uns selber reflektieren.
Ja.
Und daraus folgt dann halt einfach ein Verständnis von einer Bekehrung, die nicht so wild erscheint. Weil woraus wurde ich denn gerettet, wie wir es vorher schon gesagt haben.
Ja.
Ja, und es muss einfach so hart gesagt werden, wenn wir unsere Errettung als selbstverständlich ansehen, dann haben wir nichts vom Evangelium, von Gottes Maßstäben und von Gott selbst verstanden.
Ja.
Und erkennen, wir reden ja oft so über dieses Wort erkennen, aber erkennen kannst du nicht ohne nachdenken. Ja. Und die Bibel fordert uns immer wieder auf zum Nachdenken. Und ich denke, bei dieser Sache ist einfach so wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, zum Beispiel beim Abendmahl, dass du diesen Moment hast in der Kirche, wo du einfach sitzt und nachdenkst, Gott, wer war ich? Ne? Wer war ich und was hast du aus mir gemacht?
Ja. Schau mal zurück, hey, erinnere dich, wie krass hat man sich verändert, oder? Und ich glaube, das sollte jeder bestätigen können, auch wenn du davor schon vor deiner Bekehrung ein vernünftiges Leben gelebt hast. Hey, was hat Gott in deinem Innern getan? Was hat er an deinem Verhalten geändert? Einfach mal darüber zu reflektieren oder auch mit anderen, die dich früher kannten, darüber zu sprechen. Ich glaube, das kann extrem hilfreich sein.
Ja, das stimmt. Ihr sprecht extrem viel Wahres an. Ich denke mir gerade so, es macht so eigentlich so ein riesiges Fass auf. Also ein grundsätzliches Problem. Du hast es gerade schon gesagt, dieses, wir sind nicht zufrieden mit unserem Bekehrungserlebnis, weist eigentlich auf ein grundlegenderes Problem dahinter hin. Es ist ein Symptom von einem größeren Problem, und zwar, wie du es gesagt hast, wir verstehen das Evangelium nicht. Wir haben nicht begriffen, wofür eigentlich Jesus gekommen ist. So oft wir es auch sagen, so oft wir beteuern, hey, ich habe es verstanden und ich habe Jesus in mein Leben eingeladen und es ist alles gut. Wenn wir nicht verstehen, dass es was Wunderbares ist, dass unsere Bekehrung ein Wunder ist, dann haben wir nicht verstanden, wofür Jesus gekommen ist und was das Evangelium wirklich ist. Und ich bin davon überzeugt, das, was du vorher gesagt hast, diese Aussage, die Jesus diesem Simon sagt in den Evangelien, dass dem viel vergeben worden ist, dass der auch viel liebt, dass es wirklich wahr ist. Und es ist auch ein Weg für uns, die wir aus Gemeindekontext kommen. Weil was bedeutet es im Umkehrschluss? Dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir uns besser, uns selber besser kennenlernen und begreifen, wow, Gott hat mir vergeben.
Wer hätte gedacht, dass da so ein Rattenschwanz dranhängt an eigentlich so einer einfachen Frage, der wir einfach andauernd begegnen in unserem christlichen Leben, würde ich sagen.
Ja. Ja, und ich würde sagen, wir müssen auch irgendwie dagegen steuern, im Sinne von, die Bibel zeigt einfach richtig krasse Kontraste auf. Ne, wenn sie über eine Rettung redet, wenn sie über eine Wiedergeburt redet, von der Finsternis zum Licht, vom Tod zum Leben, von Sünder zum Heiligen, vom Feind zum Freund.
Ja, ne?
Oder auch, wie Jesus es sagt, vom Kinder des Teufels.
Ne? Zu Kindergott des Zorns.
Genau. Ne? Wow. Ja. Also einfach, die Bibel sagt einfach, und diese ganzen Wundergeschichten, sie werden, oder nachher im Korintherbrief haben wir eine Aussage, dass Gott sprach, ähnlich wie bei der Schöpfung damals, aus Finsternis soll Licht leuchten. Ne? Und da geht es einfach darum, dass ein Mensch gerettet wird.
Ja.
Und da passiert eigentlich eine Schöpfung. Dieser Schöpfungsvorgang, den wir in Genesis lesen, der passiert, wenn irgendjemand oder wenn du zum Glauben gekommen bist.
Wenn neues Leben entsteht.
Ihr seid eine neue Schöpfung.
Oh, wow. Ja. Ja, genau, wir haben die geistliche Sicht nicht. Lass uns doch einfach mal ehrlich sein, wie oft sind wir einfach blind dafür?
Ja.
Wie oft vergessen wir? Thomas, du hast es vorher auch schon angesprochen. Wir sind vergesslich und wir brauchen Erinnerung daran. Wir müssen uns daran erinnern, was ist Gottes Maßstab, wie ist Gott und wer sind wir? Und dann immer wieder begreifen, hey, was macht das Evangelium mit uns? Und was sagt es auch über unsere Bekehrung aus? Letzten Endes zu dieser Frage zurückzukommen. die wir am Anfang gestellt haben. Ist mein Bekehrungserlebnis spektakulär, auch wenn es vielleicht nicht so scheint?
Hm. Ich würde sagen, jede Bekehrung ist spektakulär, wenn wir es wirklich anfangen zu verstehen. Mhm. Wenn wir alle wirklich spektakulär verlorene Rebellen waren, die aus dem größten Schmutz gerettet werden.
Mhm. Ja.
Je mehr wir unsere Augen dafür öffnen, desto größer, desto herrlicher, desto spektakulärer wird uns unsere eigene Bekehrung erscheinen.
Mhm. Ja.
Mhm. Ja, und auch, also wir müssen auch wieder anfangen, mehr über Sünde nachzudenken und einfach auch Sünden zu benennen, ne? In unseren ganzen Andachten, Predigten, Jugenden, Teenie-Kreisen und so weiter, dass wir den Leuten einfach zeigen, dass wir Sünde beim Namen nennen, dass wir sagen, was das für ein Ausmaß hat, ne? Und dass wir einfach diese Sachen, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Helf mir mal, Jungs.
Wie du das beschreiben sollst. Ich würde sagen, hey, dass wir anfangen, auch Sünden zu betrachten, die tiefer gehen, oder? Wie Geiz, also nicht immer das Oberflächliche. Genau. Hey, jeder hört durchgehend, ja, Pornografie, klar, jeder hat irgendwo damit zu kämpfen, sexuelle Sünden, jeder hat damit zu kämpfen, dass er neidisch ist irgendwo.
Ja, und dann gibt es akzeptiertere Sünden. Ja. Vielleicht meinst du auch das, dass es manche Sünden gibt, wie zum Beispiel Geldliebe.
Ja.
Und man rechtfertigt es einfach mit, ja, ich bin halt einfach weise im Umgang mit Geld. Mhm. Mhm. Und dabei ist es einfach ein Götzen im Leben.
Ja.
Man so wieder bei Götzendienst.
Ja.
Wir kommen wieder drauf zurück.
Oder diese Verherrlichung von der eigenen Leistung, wo ich eigentlich meine, ich tue extrem viel und das bringt mir jetzt einen besonderen Status ein vor Gott, vor meinen Nächsten. Hey, das sind Punkte, die werden weniger angesprochen. Mhm. Und je mehr wir uns dem bewusst werden, desto mehr sehen wir auch die Größe unserer Rettung.
Mhm. Ja. Ja. Und ich würde sagen, letzten Endes, für jede Errettung braucht es erstmal ein Problem.
Ja.
Mhm. Es braucht einen Grund, es braucht eine Ursache für die Errettung. Und wir verstehen das Evangelium nicht, um das noch zu wiederholen, wenn wir nicht verstehen, woraus wir gerettet worden sind.
Ohne Problem bräuchte es keine Erlöser.
Genau das. Und ich würde sagen, wir schließen jetzt mit dem. Wir werden in den nächsten Folgen uns genauer mit dem Evangelium auseinandersetzen. Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten. Und wir freuen uns einfach schon drauf, dass wir handeln können, dass wir wirklich das, wovon wir so oft reden und wir es so ins Zentrum stellen, auch von unserem eigenen Leben, dass wir das mal genauer anschauen. Und ja, wir hoffen, dass die heutige Folge euch erbaut hat. Und wir sehen und hören uns bald wieder.
Bleibt erbaut.